Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ihr Lieben. Morgen ist der Weltfrauentag und ich frage euch, wie geht echte Gleichberechtigung? Ja? Mal drüber nachdenken. Vielleicht könnt ihr das ja heute mal diskutieren am Frühstückstisch. Genau, die Antwort müsste eigentlich sein, nur gemeinsam. Aber wir Frauen haben gerade während der Pandemie so ein bisschen das Gefühl, es heißt gerade auf die Plätze, fertig und zurück, ja? Denn wir gucken heute mal ehrlich drauf. Wie sieht die aus, die Situation von uns Frauen im Job, zu Hause, in der Kombination von Familie, Homeschooling und Karriereplänen vielleicht, wenn die eine oder andere das von uns hat. Und da habe ich mir Professor Dr. Jutta Almendinger eingeladen. Die ist Soziologin. Und was machen Soziologen? Die kennen uns richtig gut. Also, ich bin gleich im Gespräch mit ihr. Anlass ist der morgige Weltfrauentag. Und das Thema Gleichberechtigung. Ganz so paradiesisch ist die Situation vielleicht für viele Frauen in unserem Land nicht. Zwar ist heute Sonntag, ein Tag, an dem die Familie ja vielleicht mal wirklich Zeit füreinander hat. Keine Hausaufgaben hoffentlich, keine Arbeit, kein Einkaufen, wenig Termine. Und ich habe mir einen Gast eingeladen, Professor Dr. Jutta Almendinger. Sie ist Soziologe mit Schwerpunkt soziale Ungleichheiten. Darauf gucken wir heute. Zugeschaltet aus Berlin. Guten Morgen, Frau Dr. Almendinger.
Einen schönen guten Morgen Ihnen nach Hessen.
Ich freue mich, dass Sie heute Zeit haben. Ein klassischer Familiensonntag sieht bei Ihnen wie aus? Welche Assoziation haben Sie dazu, wenn Sie die Augen schließen?
Wenn ich die Augen schließe, dann stehe ich später auf als normalerweise und bekomme Frühstück gebracht.
Ah, wie schön. Ja. Hat sich das Familienleben in den letzten Jahren denn verändert? Als Soziologen stellen Sie sich ja die Frage, wie sind die Strukturen unseres sozialen Handelns, unseres sozialen Zusammenlebens?
Nun ja, bei mir hat sich das persönlich genauso verändert, wie es sich bei den meisten Menschen verändert im Lebensverlauf, weil ja die ganzen Rahmenbedingungen merkwürdigerweise so tun, als ob sich das Leben nicht verändern würde. Die Arbeitszeiten sollen gleich bleiben, damit man die Renten erzielt und so weiter. Aber so wie bei mir, das Kind jetzt aus dem Haus ist und man mehr Luft zum Atmen hat, ist das auch bei anderen. Und wie ich erwerbstätig bin, so sind es zunehmend auch andere Frauen. Der Unterschied zwischen mir und anderen ist, dass ich immer ganztagserwerbstätig war. Die meisten Frauen mit Kindern sind teilzeiterwerbstätig. Also da gibt es viel zu reden über diese Unterschiede innerhalb von Familien, zwischen den Familienmitgliedern.
Das machen wir, versprochen, heute an diesem Sonntag. Denn morgen ist ja der Weltfrauentag. Auch das ist ein Grund, warum wir heute miteinander ins Gespräch kommen. Grund zur Feier oder eher Grund zur Sorge für Sie?
Grund darauf hin zu feiern, dass wir ihn abschaffen können. Das ist das, was wir ja schon seit Jahrzehnten versuchen, dass irgendwann es kein Feiertag mehr sein muss.
Sondern einfach gelebte Gleichheit.
Ja. Ja, man arbeitet ja, also dieser Weltfrauentag war schon immer für mich ein Feiertag oder ein Bewusstseinsmachenstag, den man ja eigentlich hinter sich lassen möchte.
Ja.
Im Vergleich zu anderen Feiertagen, der mir wichtig ist, das sind historische Ereignisse, die wir uns immer und immer wieder vor Augen zu rufen haben. Und das auch nicht über die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte sich ändern sollte. Aber dieser Weltfrauentag ist ja eigentlich ein Tag, der zum Abschaffen da ist.
Also ja, wie optimistisch sind Sie denn, dass wir beide das noch erleben, dass der abgeschafft wird?
Nein, das wird nicht passieren, aber es gibt ein Leben nach uns und die nächsten und übernächsten Generationen werden das schon hinbekommen. Jedenfalls stehen die Zeichen im Moment nicht auf grün, aber es wird jetzt mehr darüber gesprochen und auch die Männer sagen doch zunehmend mehr, was soll das denn, wir sind doch auf den Spielplätzen und wir packen doch an. Und wenn man denen jetzt einen Schubs gibt, dann besteht auch an einem solchen Sonntag auch Hoffnung.
Dann machen wir das an diesem Sonntag gemeinsam mit Professor Dr. Jutta Almendinger, Autorin des Buches, über das wir heute natürlich ganz sicher sprechen werden. Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Ich freue mich, dass Sie heute mein Gast an diesem Sonntag sind.
Ich freue mich auch auf Sie und das Gespräch.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist heute die Soziologin Professor Dr. Jutta Almendinger. Ihr aktuelles Buch heißt Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Was ist denn, Professor Almendinger, Geschlechtergerechtigkeit?
Nun, Geschlechtergerechtigkeit ist, wenn Frauen wie auch Männer gleiche Optionen haben, Lebensentscheidungen zu treffen. Also die Option haben, erwerbstätig zu sein, in Führungspositionen zu kommen, gleichen Lohn für vergleichbare Arbeit zu erwirtschaften, gesicherte Rente, Kinder zu haben, keine Kinder zu haben, mit Männern zu leben, mit Frauen zu leben und so weiter.
Jetzt haben Sie es zu Beginn unseres Gespräches schon ein wenig angedeutet, auf Frauen lastet in der Pandemie wesentlich mehr Druck als auf den Männern. Das haben auch Ihre Forschungen ergeben. Was heißt das, wenn wir jetzt auf die Corona-Zeiten kommen? Bewegen wir uns für die Frauen mit Blick auf die Frauen, weil morgen ist ja der Weltfrauentag und auch das ist Anlass für unser Gespräch heute, rückwärts in Corona-Zeiten?
Nun, wir haben gleich zu Beginn von Corona gesehen, dass ohne große gesellschaftliche Diskussion, auch ohne Einbeziehung von Frauen, auch ohne Einbeziehung der entsprechenden Wissenschaften, die sich darum kümmern, die Schulen zugemacht worden sind, die Kindertagesstätten zugemacht worden sind und von daher der öffentliche Raum genau die Bedingungen der Möglichkeit für eine Erwerbstätigkeit von Frauen eigentlich zurückgenommen hat. Mhm. Also wir sehen ja über die letzten Jahrzehnte, warum konnten Frauen erwerbstätig sein, weil es eben diese öffentlichen Güter gibt, wie wir sagen, also jetzt zunehmend auch Kindertagesstätten für Kinder unter 3 Jahren. Wenn das weg ist, sind die Probleme immer noch maßgeblich bei den Frauen. Und so sehen wir empirisch, dass Frauen die unbezahlte Arbeit, also Betreuungszeit, jetzt auf fast 10 Stunden am Tag erhöht haben, zusätzlich zu ihrer dann Teilzeiterwerbstätigkeit, dass sie ihre Teilzeiterwerbstätigkeit auch parallel zu der Kinderbetreuung zu machen haben. Und das ist auf der einen Seite natürlich ein unglaublicher Druck, der allein durch die Zeit zustande kommt, der wesentlich größer ist als jener von Männern. Und dann kommt natürlich noch der psychologische Druck drauf, also das, was wir als Mental Load bezeichnen oder umgangssprachlich das Wälzen im Bett in der Nacht mit der Frage, oh Gott, wie soll ich denn den nächsten Tag nur wuppen und organisieren?
Aber war uns das allen als Gesellschaft denn nicht klar? Zu Beginn der Pandemie hätten wir nicht ahnen können, dass die größten Konsequenzen in diesem Fall dann tatsächlich wir Frauen auch tragen?
Nun, ich würde das sogar noch schärfer fassen. Man hätte es nicht nur können, sondern man hätte es auch müssen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wenn Sie solche rigiden Maßnahmen machen und überhaupt nicht in Alternativen denken, was wir im Übrigen bis heute nicht tun. Wir reden über Schulöffnungen ja oder nein. Wir reden überhaupt nicht über mögliche Ersatze, die man Müttern zur Verfügung stellen könnte, Vätern zur Verfügung stellen könnte und Kindern zur Verfügung stellen muss. Ich meine, das ist natürlich auch eine hauptsächlich betroffene Personengruppe. Es sind ja nicht nur die Mütter. Das ist etwas, was zutiefst irritierend ist und was wir in anderen Ländern so auch nicht gesehen haben.
Was könnten denn dann die Optionen sein?
Nun, in anderen Ländern hat man wesentlich früher gesagt, wir müssen irgendwie mit diesen Schulen, mit den Kindertagesstätten durchkommen. Wir müssen ganz andere Hygienekonzepte ganz früh setzen. Wir müssen mehr Personal reingeben. Das wäre auch hier der Fall gewesen. Ich bin Hochschullehrerin und sehe insbesondere Studentinnen, die ihre Jobs auch verloren haben, mit denen sie aber ihr Studium finanzieren müssen, weil Studentinnen eher als Studenten in der Gastronomie tätig sind, hätte man matchen können, man hätte früh mit Schnelltests arbeiten können und hätte zumindest eine stundenweise Entlastung von Müttern dadurch hinbekommen und natürlich auch mit den Kindern spazieren gehen können und sie auf diese Art und Weise ja zumindest mal an die Luft und zumindest mit anderen Menschen zusammenbringen.
Ich höre ein schweres Atmen bei vielen unseren Hörern und Hörerinnen. Hätte, hätte, hätte. Wer hat es denn wann verpasst? Also viele von uns haben das ja in ihrem Mikrokosmos mit Großeltern oder vielleicht einem befreundeten Paar dann organisiert. Aber Sie reden ja von einer strukturellen gesellschaftspolitischen Organisation.
Nun, wir waren auf der einen Seite natürlich sehr schlecht vorbereitet mit der schon vor Corona sehr ungleichen Verteilung zwischen, wie ich es sage, unbezahlte Arbeit zwischen Männern und Frauen. Männer arbeiten eben Vollzeit und wenn Kinder da sind, sieht man, dass diese Vollzeit eher noch zunimmt, interessanterweise. Und bei Frauen sieht man, dass in dem Moment, wo sie Mütter werden, die große Mehrheit eben in Teilzeiterwerbstätigkeit geht, was dann ganz andere Konsequenzen hat für einen Karriereverlauf, für Verdienstmöglichkeiten bis hin zur Rente. damit einhergehend natürlich auch so eine kulturelle Zuordnung, die in Deutschland stärker ist als in anderen Ländern. Die Kinder gehören zur Mutter und umgekehrt, es ist die Pflicht der Mütter, sich um die Kinder zu kümmern. Und das dann in einer Krise aufzubrechen, ist natürlich eine schwierige Angelegenheit, sondern Krisen haben es ja eher an sich, bestehende Unterschiede noch zu vergrößern. Und genau das sehen wir.
Sagt Professor Dr. Jutta Almendinger, sie ist Soziologin und warnt, es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Und so heißt auch ihr aktuelles Buch. Ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind im HR3 Sonntagstalk. Gleich geht's weiter mit uns beiden. Emanzipation, Gleichberechtigung von uns Frauen und Männern. Seit über 40 Jahren ist das ein Thema und inzwischen nicht mehr nur eins von Frauen. Seit gut einem Jahr, seit Beginn der Pandemie, werden Frauen aber immer mehr zurückgeworfen in alte Rollen, in Zuständigkeiten, in Verhaltensweisen. Ich bin heute an diesem Sonntag im Gespräch mit Professor Dr. Jutta Almendinger. Sie ist mir per Leitung aus Berlin zugeschaltet. Sie ist Soziologin, Spezialgebiet Ungerechtigkeiten. Es geht nur gemeinsam, heißt ihr neues Buch, Frau Almendinger. Ist dieses Buch auch ein Zeichen, dass Sie mit Ihrer Geduld am Ende sind?
Ja, Frau Schäfer, ich verstehe das und ich werde oft gefragt, wann mir die Geduld ans Ende kommt. Und dieses Buch ist auch Ausdruck von Ungeduld. Das ist richtig, ich fange mit.
Wann ist Ihnen denn der Geduldsfaden gerissen?
Das hört sich jetzt etwas klischeehaft an, aber es war wirklich in der Talkshow von Anne Will, als ich da mit den Männern saß und dachte, jetzt reden wir hier über Verbrennungsmotoren und diese Frauen sitzen da und wissen überhaupt nicht, einen Schritt nach vorne zu gehen. Also das war der Punkt, wo ich dachte, ich lege jetzt alles zur Seite und schreibe tatsächlich ein Büchlein nochmal darüber. Aber ich bin auch diesbezüglich nicht so pessimistisch und mein Optimismus, der speist sich aus einer Sache. Und das ist jene, dass die jungen Frauen jetzt mitziehen. Ich habe über Jahrzehnte Studentinnen gehabt, die, wenn es um die Quotierung ging oder um andere Fragen, sagten, oh je, ja, das ist sozusagen das Gespräch ihrer Generation, aber es hat nichts mit uns zu tun, uns, die wir die Besseren sind in der Schule, die wir die Besseren sind im Studium, motiviert, ambitioniert, wir wuppen das, warum brauchen wir eine Quote? Und wenn sie dann 30, 40 sind, dann sehe ich, dass sie ihre Meinung ändern. Also sie packen nicht mit 20 an, um Dinge anzuschieben, sondern dann mit 40 und dann haben sie wiederum Generationen, die 20 sind, die sagen, wir brauchen sie. Das war jetzt im letzten Jahr wirklich eine andere Situation, ist bis heute eine andere Situation, weil wir junge Frauen im Alter von 20, 25 haben, die sagen, nee, also diesen Optimismus haben wir nicht. Wir müssen da kämpfen, wir müssen gemeinsam kämpfen. Wir haben gelernt zu kämpfen über Fridays for Future. Und dass eine ganz andere Dynamik gibt zwischen jung und alt und klassischen Medien und neuen sozialen Medien. Und das macht Spaß und das hat auch Erfolg gebracht, zumindest am Ende letzten Jahres. Ich hoffe, mit dem Führungspositionsgesetz 2, welches sonst definitiv verstaubt wäre, mal wieder in den Schubladen.
Also das heißt, ein generationsübergreifendes Bewusstsein, ein Weg, den man gemeinsam geht, das sieht man ja auch in der Literatur, in den sozialen Medien. Sie haben es gerade gesagt, es gibt sehr, sehr viele Themen und Diskussionsforen dazu. Wenn man versucht, sich zu stärken, sei es in einer Gruppe oder wenn man sich auch alleine auf dem Weg macht, setzt das ja erstmal das Wissen um vielleicht die eigene Unfreiheit voraus. Dieses Wissen besteht ja. Also da kann ja keiner mehr sagen, wenn wir auf die Bezahlung schauen, wenn wir wissen, uns die universitären und Abiturabschlüsse anschauen, da sind Frauen ja weitaus besser als die Männer und trotzdem gehen sie uns verloren. Was hat denn diesen Zusammenschluss der Generationen tatsächlich bewirkt? Was war der Auslöser in Ihren Augen?
Der Auslöser war in der Tat meines Erachtens die Pandemie, die gezeigt hat, wie fragil dieses System ist, wie fragil diese ja ständige Annäherung weibliche Lebensverläufe an Männer ist. Das ist das, was wir und was ich ja auch anhand meiner eigenen Familie beschrieben habe, sehen. Und dass dann plötzlich während der Pandemie aufkam, naja, da muss ich ein kleiner Schalter umlegen. Nämlich die Schulen müssen zumachen und die Kindertagesstätten müssen zumachen. Und dann klatscht das Ganze in sich zusammen. Und das kann es doch nicht sein.
Also es ist noch fragil, es ist noch nicht gewachsen, es ist noch nicht gefestigt. All das,
es darauf ist noch kann man nicht gefestigt durch das nicht vorhandene Zusammenleben zwischen Vätern und Müttern, was die gemeinsam getragene Verantwortung für Kinder, für Ältere, für Hausarbeit und so etwas betrifft. Und das ist mein großer Punkt. Es ist auch noch nicht gewachsen, weil wir noch keine Diskussion geführt haben, wo eigentlich der Zielpunkt ist eines gemeinsamen und gemeinsam zu lebenden Lebens von Männern und Frauen ist. Also streben wir so etwas überhaupt wieder ununterbrochener Vollzeit an?
Also ich nehme nochmal mit, liebe Professor Almendinger, als Paar besprechen, wie es laufen soll, wenn der Nachwuchs dann da ist. Und zwar klar und offen, damit beide gleichberechtigt sind und es eben einfach nicht hinnehmen, dass die Frauen gleich von Anfang an beruflich zurückstecken und eben häufig auch noch die Hauptlast tragen, was Haushalt und Kindererziehung angeht. Hier im HR3 Sonntagstalk ist Professor Dr. Jutta Almendinger heute mein Gast, zugeschaltet aus Berlin. Und wir haben eben schon festgestellt, Mütter, Frauen tragen die Hauptlast der Pandemie. Und jetzt ist natürlich die Frage, müssen Frauen auch noch die Diskussion um die Geschlechtergerechtigkeit anstoßen? Morgen ist Weltfrauentag, könnte ein Anlass sein. Oder müsste Frau Almendinger da nicht mehr von den Männern kommen? Müssten die Männer, die Väter nicht sich auch noch engagierter einmischen?
Es gibt auch Männer, die mitgemischt haben. Also ich kann das auch beim Namen nennen. Also als Wissenschaftlerin macht man das irgendwie nicht gerne, muss ich sagen. Oder es ist zumindest ungewöhnlich und man weiß, dass man Kritik bekommen wird, wenn man zu sehr ins Aktivistische da reingeht. Und diese Kampagne, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich sagte, so jetzt reicht es und wir kämpfen gemeinsam für ein Führungspositionsgesetz. Und da waren schon Männer mit dabei, also ohne einen Herrn Söder, der dann irgendwann gesagt hat, ja, ich bin auch für diese Quote, wäre das ganze Ding nicht gelaufen. Das ist überhaupt gar keine Frage, oder nein, Herr Scholz. Die Frage ist nur, wie viel Druck brauchen die Männer, um dann entsprechend ihre Haltungen zu ändern? Und den konnten wir aufbauen. Und jetzt am Wochenende hatten wir wieder, dadurch, dass Frau Jeschke, Vorstand der Bahn, hingeschmissen hat, unsägliche Presseartikel. Und auch da konnte ich sehen, als ich dann sagte, wie kann man heute noch im Jahr 2021 schreiben, dass eine lange Halskette nicht passt zu der Funktionsbeschreibung. Es war wirklich unsäglich, ich kann das zitieren, Jeschkes Markenzeichen, die auffällige und überlange Halskette, die sich stets trägt, wirkte im Werk der deutschen Bahnsystemtechnik eher unpassend. Hier wird mit schwerem Gerät gearbeitet. Und was man gesehen hat, als ich bin jetzt seit neuestem auch in den sozialen Medien, das getweetet habe, dass wirklich sehr viele Männer da auch mitgezogen sind. Also auch da muss ich sagen, besteht Hoffnung, genauso wie wenn wir Untersuchungen machen über die jungen Männer und deren Vorstellungen, dann sagen doch viele glücklicherweise, ja, wir wollen noch anpacken, wir wollen nicht das Leben unserer Väter und Großväter führen, die uns im Übrigen davor warnen, dieses Leben zu führen, weil sie sagen, wir haben ja doch auch viel verpasst von dem, was ein Leben auch aus und macht nämlich die Familie. Genau. Und da müssen wir jetzt einfach halten, wie so
aber trotzdem
Pferde am Zügel, dass sie nicht ausbrechen.
Genau, aber das obliegt dann ja, wenn ich Sie richtig verstehe, auch wieder den Frauen, diesen Druck eben auch aufrechtzuhalten. Und trotzdem stellen wir eben alle fest, wenn wir jetzt in diese besonderen letzten Monate schauen, dieses Corona-Jahres, es gibt eben auch einen innerhäuslichen Pragmatismus, Druck hin, Druck her. Und da sind eben die Frauen, die große Last tragen. Wir reden gleich weiter, liebe Frau Professor Dr. Jutta Almendinger. Sie sind mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Morgen ist Weltfrauentag. In Berlin ist das ja inzwischen ein Feiertag, im Rest Deutschlands eine Gelegenheit, auf die Situation von uns Frauen im Jahr 2021 ganz klar zu blicken. Darauf, wie viele Karrieren von Frauen je gestoppt wurden. Der Grund, die Pandemie und vor allen Dingen die Entscheidung von Politikern, Kitas und Schulen zu schließen. Das sagt die Soziologin Professor Dr. Jutta Almendinger, mein Gast heute und zugeschaltet aus Berlin. Frau Professor Almendinger, was hat die Pandemie mit Homeoffice, geschlossenen Kindereinrichtungen eigentlich mit unserer Partnerschaft gemacht?
Nun, vielleicht kann man das gar nicht so verallgemeinernd sagen. Wir sehen und können das immer genauer nachzeichnen, dass natürlich ein Haushalt, wo die Frau in systemrelevanten Tätigkeiten ist, weiter vor Ort zu arbeiten hat, der Mann im Homeoffice ist, Männer wesentlich mehr an auch Erziehungsarbeit übernehmen. Es geht gar nicht anders. Es besteht keine Wahl. Das könnte ich vielleicht so hinzufügen, kommentieren. Es gibt aber auch, und das ist die Mehrheit Familien, wo beide plötzlich im Homeoffice waren, in Wohnungen, die überhaupt nicht darauf ausgelegt waren. Also wer denkt schon daran, dann zwei Schreibtische oder zwei Möglichkeiten zu haben, in Ruhe zu arbeiten. Und hier zeigen die Ergebnisse doch, dass die Männer dann eher dann vielleicht im Keller in der Ruhe arbeiten oder auf dem Dachspeicher, während Frauen dann zu handeln haben, die Arbeit für die Firma, für sich das Schreiben und die Kinder, die kommen und natürlich schrecklich darunter leiden, wenn die Kinder in der Schule ihre Freunde vermissen, sagen, sie kommen da nicht mit, die Digitallehrerin ist ausgefallen, die Endgeräte gehen nicht, Zoom ist überlastet und so weiter und so fort. Also es zerrt überall und es zerrt irgendwo dann nicht nur an den Frauen, sondern natürlich auch an innerfamiliärer Harmonie, wenn ich das so sagen darf.
Würden Sie denn feststellen, es gibt eine Schere zwischen Vätern und Müttern während dieser Pandemie?
Ich glaube, dass die richtige Schere erst nach der Pandemie aufgeht. Wir haben zwischen den beiden Lockdowns gesehen, im Sommer letzten Jahres, dass Väter wesentlich schneller wieder in die Arbeit zurückgekommen sind als Frauen. Wir sehen jetzt mit der Verlängerung des Homeoffices, dass viele Frauen, die es sich leisten können, sagen wir mal so, die sagen, also wir arbeiten eigentlich für uns, das Haushaltseinkommen braucht mein Einkommen, dass der Frau nicht, dass die entnervt auch einfach hinschmeißen. Es gibt halt nicht die Option, die Kinder einfach im Regen stehen zu lassen. Also wenn man beides nicht schafft, hat man nur eine Option und das ist die Arbeit hinzuschmeißen.
Und trotzdem wird das Homeoffice ja gefeiert und hofiert und auch visionär, wie Sie sagen, nach der Pandemie als Option immer wieder formuliert. Und trotzdem haben Sie eben nochmal erwähnt, da würde ich gerne nochmal nachhaken, wenn der Lockdown vorbei ist, und so haben wir es ja beim ersten Mal nach dem ersten Lockdown erlebt, kommen Männer schneller zurück in ihren Alltag, in ihre Karrierestufen. Woran liegt denn das?
Es ist im Prinzip das Gleiche, was auch unter Nicht-Corona-Bedingungen abläuft. Frauen müssen erstmal sehen, die Schulen laufen wieder, die Kindertagesstätten laufen durch. Diese Situation hatte man ja nicht. Das Kind brauchte nur einen leichten Schnupfen und sofort war das Kind wieder zu Hause. Also es war, was die Kinderbetreuung betrifft, eine instabile Situation. Und in dieser instabilen Situation hat die Frau, die im Durchschnitt geringeres Einkommen hat, die im Durchschnitt teilzeiterwerbstätig ist und die so gut wie immer auch arbeitgeberseitig weniger Festigkeit in der Stimme hat, doch zurückzukommen. Also die Arbeitgeber, die sagen, das verstehen wir und so weiter, wir tun alles und so etwas. Und so verknüpfen sich die Momente von Schulöffnungen und Schließungen, arbeitgeberseitige Kulturen und das, was sich dann im Haus zwischen den Eltern aufbaut, zu einer unheiligen Allianz.
Sie haben es innerhäuslichen Pragmatismus, glaube ich, mal genannt, dass man dann irgendwann sagt, okay, ich verzichte auf meinen Erwerb und ich verzichte auf meine Karriere und das ist natürlich dann eher die Frau, die das, also ich sage jetzt natürlich, das streiche ich jetzt, das ist dann eher die Frau, die das macht.
Ja, also wir müssen uns ja das mal im Lebensverlauf anschauen. Frauen sind extrem gut ausgebildet, überhaupt gar keine Frage, aber sie sind in Partnerschaft meistens etwas jünger. Das heißt, wenn die Kinder kommen, sind Männer meistens schon etwas etablierter im Arbeitsmarkt. Dann kommt dieses Lockmittel der Elternzeit und Frauen nehmen das 13 Monate, Männer nehmen es im Schnitt 3 Monate. Dann gehen Frauen raus. Dann kommt dieses ganze Ehegattensplitting als weitere Leitplanke, wie man sich so verhält. Dann kommt die geringfügige Beschäftigung mit keinen sozialversicherungspflichtigen Abgaben, die damit verbinden. Also wir haben sozusagen so Heuhaufen überall und die Frauen, die wissen nicht, sollen sie an den und den gehen und verhungern dann in der Mitte. Und was heißt verhungern? Verhungern heißt natürlich, dass, wenn es zu einer Scheidung kommt, sie verdammt blöde dastehen. Und wenn sie im Alter nicht gleichermaßen auch noch eine Witwenrente zu ihrer Altersrente bekommen, dann können sie lange gearbeitet haben, ohne sich selbst versorgen zu können. Also ich finde es übergriffig, wenn man es sagt, dass Frauen eine Wahl haben, sondern es gibt Zielvorstellungen, alle müssen 39 Stunden durchgängig erwerbstätig sein, überhaupt gar keine Alternative, wir bekommen keine Kinder, ohne uns dann auch um sie kümmern zu können. Und wir haben keine Kindertagesstätten, die flexiblen Betreuungszeiten haben und Feriendienste. Und wir haben keine Schulen, die ganz normal bis 16 oder 17 Uhr laufen. Wie es eine Selbstverständlichkeit ist in anderen Ländern. Wie können wir hier noch von Wahlen reden, wenn die Strukturen anders sich darstellen?
Professor Dr. Jutta Almendinger, Sie sind mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk und Autorin des Buches Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Wir reden gleich weiter hier an diesem Sonntag. Dankeschön, dass Sie mein Gast sind. Zusammenleben in Partnerschaften, Kooperation, Gleichberechtigkeit, das geht nur gemeinsam, sagt Jutta Almendinger, Soziologin und mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Und sie beschäftigt sich mit der Frage, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen in unserem Land. Blicken wir mal auf euch Männer. Also mein Eindruck, Frauen kümmern sich um die Fragen der Geschlechtergerechtigkeit doch etwas intensiver, haben sich auch vielleicht mehr verändert in den letzten Jahren. Männer eher weniger. Richtiges Bauchgefühl, Frau Almendinger, oder können Sie Entwarnung geben?
Nun, der Eindruck, der täuscht nicht. Das kann man auch durch Statistiken zeigen. Wir sehen, dass Frauen ihre Erwerbstätigkeit immer weiter erhöht haben, immer mehr Frauen im Arbeitsmarkt sind. Wir sehen, dass diese ganzen Anstrengungen, die sie unternommen haben, sich in Cash wenig auszahlen. Die Männer selbst, die sind ihren Stiefel weitergelaufen. Wenn man sich das anschaut über die letzten Jahrzehnte, zurück bis zum Jahr 1900, arbeiten die Vollzeit. Natürlich hat sich die Vollzeit ein bisschen verändert, aber das, was als Vollzeit definiert ist, das machen Männer. Sie unterbrechen ein bisschen häufiger, das ist richtig. Also die zwei Partnerschaftsmonate in der Elternzeit wurden akzeptiert, finde ich gut, da kann man anknüpfen dran. Im Moment gehen sie 3 Monate dann in Elternzeit. Diese 3 Monate nehmen 90% der Männer zusammen mit den Müttern. Also es ist hier keine alleinige Verantwortung für das Kind zu sehen. Sie arbeiten ein bisschen mit, aber sie übernehmen nicht die Hälfte der Arbeit. Mhm. Und das ist meines Erachtens etwas, was erreicht werden muss, weil erst durch eine Teilung dieser unbezahlten Arbeit sich ein Rattenschwanz weiterer Probleme überhaupt angehen lässt.
Aber wie schaffen wir das? Wo können wir ansetzen? Ich dachte, wir sind schon weiter, gerade wenn man auf jüngere Paare schaut, wie die ja partnerschaftlich auch miteinander umgehen.
Ja, das ist auch immer Grund für den Optimismus. Wir
müssen den wollen wir nicht ganz verlieren.
Ja, wir müssen dann ein bisschen hartnäckiger sein, Frau Schäfer. Ich mache ja auch in diesem Buch den Vorschlag, dass wir angesichts dessen, dass ja offensichtlich diese 2 Monate gewirkt haben. Und es gibt Untersuchungen, die uns zeigen auch, warum haben denn diese 2 Elternmonate oder diese 2 Partnerschaftsmonate, die meistens dann Männer dann betreffen, warum wurden die genommen? Die wurden genommen, weil die haben Männern auch einen Rückgrat gegeben. Die sagten dann zu ihren Chefs, naja, also dieses Geld würde uns ja verfallen. Das ist vom Staat bezahlt, sie nehmen im Maximum 1800 Euro. Also durch diese staatliche Bereitstellung von Möglichkeiten ist irgendwie so ein Haltegriff eingetreten. Wenn wir jetzt diese 2 Monate auf 4 Monate erhöhen, bin ich mir sicher, dass sich diese Unterbrechungen von Männern auch erhöhen. Dann ist das aber auch gleichermaßen nicht mehr so einfach, das immer zeitgleich mit den Frauen zu machen. Und wir müssen so Stück für Stück für Stück die Unterbrechungen zwischen Männern und Frauen gleicher aufteilen. Dann verlieren Frauen weniger ihre Karriereoptionen. Mhm. Und wir müssen auch Stück für Stück, aber massiv jetzt in den Vordergrund zu schieben. Und ich hoffe, dass das schon ein Gesprächsthema ist in Vorbereitung der nächsten Wahlen. Wir wissen, dass die Wahlprogramme schon geschrieben sind. Wir müssen uns einfach überlegen, wo wir hinwollen und ob es tatsächlich das ist mit dieser 39-Stunden-Woche ununterbrochen für alle oder ob wir uns nicht auf ein neues normal von Arbeitszeiten mit 32 Stunden, das sind dann zweimal vier Arbeitstage in der Woche nähern, was es für Väter wie für Mütter viel einfacher machen lassen würde und was auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ein neues Normal setzte und was natürlich dann auch in die Sozialversicherungslogiken einzugehen hat, was Rentenbestimmungen und so etwas betrifft. Das kann man sagen, blauäugig. Da würde ich dagegen halten, wir haben immense Produktivitätsgewinne pro Stunde. Wir haben über die Digitalisierung ganz andere Möglichkeiten. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, Führung auch gemeinsam in solchen Sharing-Modellen da auszuüben. All das sind doch soziale Innovationen, die ein Land, welches für technische Innovationen berühmt ist, weltberühmt ist, doch sich endlich auch mal zumindest als Denkoptionen, als Diskussionspunkte.
Aber da sind wir noch nicht sehr mutig, also im Diskussionsraum ist es schon, das hieße ja für beide Geschlechter gleiche Anzahl von Stunden und damit auch die Erhöhung an Rente dann für Frauen, die eben nicht mehr nur in Teilzeit sind, sondern die Stunden dann erhöhen würden. Aber müsste es nicht auch Teil der Identität noch der Männer stärker werden, also ist zu leben, Vater zu sein, Teil der Gesellschaft zu sein? Denn auch wir als Frauen wachsen ja in einem kulturellen Raum auf mit Erziehungsmuster, mit Regeln, vielleicht auch mit moralischen Kategorien. Das müsste doch für Männer genauso sein.
Ja, ich glaube, 12 Jahre ist es her, mal ein Buch geschrieben, das hieß Frauen auf dem Sprung. Und irgendwo ist jetzt dieser Sprung schon halb vollbracht. Und jetzt müsste man einfach mal was schreiben über Männer auf dem Sprung. Die müssen wie so sture Eselchen noch angeschoben werden. Aber im Kopf ist das ja. Also jedenfalls geben so gut wie keine Männer mehr an, dass sie in traditionellen Familien da leben wollen. Also immerhin, wenn ich über Retraditionalisierung rede, darüber ein Buch schreibe, dann wird dagegen geschrieben mit, ich bin doch auf dem Spielplatz, wir machen das, wir haben doch jetzt auch mehr Stunden da rein investiert. Das ist schon mal eine ganz andere Ausgangssituation als jene, die wir noch vor 20 Jahren hatten, wo Männer sagten, ja wieso, das ist doch Frauenarbeit, warum sollten wir denn das tun?
Also ein Anfang ist gemacht, aber ich glaube, da geht noch mehr, wenn ich Sie richtig verstehe, liebe Jutta Almendinger, hier im hr3 Sonntagstalk. Sie sagen, Frau Almendinger, Appelle an Männer reichen nicht aus und bringen irgendwie nichts. Was machen wir dann? Wie kriegen wir denn die Männer dazu, dass Frauen irgendwie mehr zum Zug kommen?
Wir müssen diese Strukturen schaffen. Wir müssen ihnen ganz viele Karotten geben, die entsprechend dick sind. Und wir müssen gemeinsam, das hört sich jetzt irgendwie sehr bürokratisch an und ach, wie kann man denn Freude haben und gleichermaßen so viel denken und das ist ja alles verkopft. Aber dennoch finde ich, dass für solche jungen Paare es ganz gut wäre, sich mal einen Moment zurückzunehmen und zu sagen, wo wollen wir doch in der ganzen Freude, die wir jetzt haben über das neue Baby und alles, gemeinsam in 10 Jahren stehen oder in 15. Und wollen wir dann wirklich haben, dass der Mann der Boss dann ist und in Führung ist und die Frau das Heimchen mit einer zuarbeiten? Da würden beide im Moment sagen, nein. Aber man vergisst ja die mittel- und langfristigen Konsequenzen von Entscheidungen, die man in diesem Liebesglück trifft.
Und die Frage ist ja auch, werden denn diese Diskussion tatsächlich auch mit offenen Visier denn auch tatsächlich geführt? Klar, wir haben jetzt festgestellt, Männer arbeiten, Frauen auch und versorgen die Kinder. Männer verdienen, Frauen auch und eben noch dazu. Oft ist es ja ein Dazuverdienen. Teilzeit, Elternzeit, fast nur Frauensache. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Blick ernüchternd ist. Ich will auch nichts von dem Optimismus nehmen. Ich möchte aber auch ein bisschen höheres Tempo reinbringen. Also was könnten die Karotten denn dann sein?
Was heißt mit offenem Visier? Die werden halt geführt mit den Bankauszügen, versichernden Gehaltsauszügen. Und dann rechnet sich das halt durch. Wir hatten ja vorhin schon über das Ehegattensplitting und andere Anreize da geredet und nach wie vor nicht bestehende Infrastruktur und so etwas. Also ein offenes Visier ist das nicht hinsichtlich der mittel- und langfristigen Konsequenzen. Die blendet man aus, aber das Materielle ist natürlich etwas, was leider nur durchgerechnet wird für den Moment, ohne dass man die langfristigen Kosten für beide, wie ich finde, mit reinnimmt. Und was man tun muss, natürlich braucht man Arbeitgeber, die viel stärker sich auch outen dahingehend, dass Ja, mein Gott, mal 9 Monate zu unterbrechen, die ja auch für Männer nicht das Ende der Karriere ist. Und viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber machen das ja schon vor. Und da dann so einen Zug reinzubekommen und auch Männer mal zu haben, die sich organisieren über das Alter hinweg und zu sagen, so, jetzt reicht's, jetzt tun wir das, was wir ja schon seit Jahren immer sagen, dass wir es tun wollen. Das wären jetzt die nächsten Schritte, die zu tun wären, mit einer Gesetzgebung, die da auch entsprechend ja, die Elternmonate erhöht und mit diesem vom Ehegattensplitting hin zu einem ja, Individualbesteuerungsprinzip und einer höheren Grundversorgung für Kinder und so etwas geht. Das sollten wir nicht länger mit rumreden. Wir haben über alle Parteien hinweg mehr oder weniger einen Konsens, dass dieses Ehegattensplitting Gift ist. Und jetzt ist doch an der Zeit zu 21, Wahljahr, dass wir hier konkrete Alternativen auf den Tisch legen, die Österreich schon seit 2009, Frankreich schon noch viel länger. Also irgendwo können wir doch nicht immer sagen, Deutschland ist in Europa eines der führenden Länder und dann so rückständig sein in einer der zentralen Fragen unseres Lebens.
Da hat jeder selbst die Chance, dann, wenn er in der Wahlkabine steht und sie in der Wahlkabine steht, auch Hessen wählt ja in der kommenden Woche, dann eine Entscheidung zu treffen. Sie haben es ja gesagt, die Wahlprogramme sind natürlich schon längst öffentlich. Also da kann der eine und die andere eben dann tatsächlich auch nochmal nachlesen. Es geht nur gemeinsam, heißt das Buch von meinem heutigen Gast Jutta Almendinger. Sie will einen Weg aufzeigen, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Wir reden gleich weiter an diesem Sonntag hier im hr3 Sonntagstalk. Professor Dr. Jutta Almendinger ist Soziologin und mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Ihr Forschungsschwerpunkt ist soziale Ungleichheit und Arbeitsmarktforschung. Wir haben eben schon einige Themen angesprochen, was sich ändern muss. Morgen ist der Weltfrauentag. Haben wir eigentlich viele Frauen, Frau Professor Almendinger, mit Signalwirkung, die dieses Thema der Geschlechtergerechtigkeit besetzen? Und ist das eben auch wichtig mit Blick auf die jüngere Generation?
Extrem wichtig. Es gibt Umfragen, die so die Kinder fragen, was wollen sie denn werden? Und seit wir eine Kanzlerin haben, sagen die Mädchen, ja, wir werden Kanzlerin, das ist doch großartig. Und nun ja, also wir haben, ich hoffe zumindest, dass wir es noch auf die Reihe bekommen vor den Bundestagswahlen, zumindest jetzt auch mal eine Quote eingeführt, sodass die großen Unternehmen nicht mehr sagen können, meine Zielvorstellung ist, 0 Frauen im Vorstand zu haben. Jetzt kann man natürlich sagen, mein Gott, warum verkämpft sie sich da mit so einer Quote? Läppig betrifft nur ganz wenige Frauen. Aber das, was Sie, Frau Schäfer, eben sagten, Signalwirkungen, wir wissen, dass Vorbilder zählen. Und da hilft jede Frau, die brauchen wir. Wir brauchen die Lagardes, wir brauchen die von der Leyens, wir brauchen das im Guten, wie auch, dass man sieht, die können auch mal Fehler machen. Und wir müssen mal ein Ende machen, dass Frauen ganz anders führen und dass Frauen immer die Heiligenscheine haben müssen, wenn sie führen. Das ist alles so etwas von wichtig für unsere Kinder, aber ja auch für uns selbst, dass wir, wenn Anfeindungen im Büro sind, mal auf dem Weg zur Führung, dass wir es nicht individualisieren, sondern dass wir sagen, na ja, das gehört halt zum Job dazu. Es ist nicht immer ein Leben auf dem Ponyhof. Und für all das müssen wir kämpfen und da müssen wir jeden kleinen Strahl annehmen, der sich an Veränderungsmöglichkeit zeigt.
Vorbilder sind wichtig. Wir haben schon gesagt, nächste Woche sind Kommunalwahlen in Hessen. Morgen ist der Weltfrauentag. Gewählt werden bei den Kommunalwahlen natürlich auch die Gremien, die Kindergärten bauen, finanzieren die Hortplätze, dafür sorgen, dass ausreichend da sind. Also auch eine gute Gelegenheit für uns Frauen, Einfluss zu nehmen und den Wahltag nicht verstreichen zu lassen oder andere Ausreden zu haben. Wir sind fast am Ende der Sendung, Frau Professor Almendinger. Wenn wir uns am Weltfrauentag 2026, also in 5 Jahren wieder unterhalten, Was wünschen Sie sich, was dann anders ist?
Nun ja, der Ausgangspunkt meines Buches ist die vielleicht steile These, dass wir ansetzen müssen bei der unbezahlten Arbeit und die zwischen Männern und Frauen gleicher zu gestalten. Und dann wünsche ich mir, dass Männer nicht nur diese 3 Monate unterbrechen, sondern dass wir dann im Jahr 26 oder 25 sagen, wow, es sind zumindest mal 6 geworden. Und wow, wir haben nicht nur 8% Männer in Teilzeit, sondern es sind 80%. 18% geworden. Ich bin ja Realistin geworden mit der Zeit. Aber so etwas, also Bewegung endlich mal zu sehen und nicht nur immer die Anpassungen der Frauen, sondern eine Bewegung der Männer und das sich nicht schämen, ein bisschen dieser Frauenbiografie anzunehmen und umgekehrt endlich das zu machen, was sie uns in vielen Befragungen schon immer sagen.
In vielen Bereichen, das hat uns die Pandemie auch gezeigt, sind Veränderungen, die endlich eintreten müssen, die vielleicht schon unter der Oberfläche lauerten, aber noch nicht vollzogen sind. Und die Pandemie hat uns ja noch mal gezeigt, da müssen wir uns bewegen. Sind wir in einer doch sehr ängstlichen Gesellschaft, die Angst hat vor Veränderungen oder eine Scheu, so will ich es vielleicht mal nennen?
Ja, im Privaten und im Sozialen auf alle Fälle. Also nicht im Technischen. Da machen wir, da entwickeln wir Impfstoffe und so etwas. Da verändern wir uns. Wir machen auch diese Digitalisierung jetzt alle. Aber die Frage, wie können wir an unserem Leben, an unserem sozialen Miteinander ändern? Wo können wir hier Alternativen mal bauen? Und warum immer entweder oder Schulen oder und so weiter? Da tun wir uns wirklich mit schwer.
Vielleicht zum Schluss meine letzte Frage. Warum profitieren wir alle von einer geschlechtergerechten Gesellschaft?
Es ist eine lebendigere Gesellschaft. Es ist eine Gesellschaft, wo unterschiedliche Perspektiven reinkommen. Bleibe ich doch mal bei der Pandemie. Wenn wir am Anfang Beratungsstäbe gehabt hätten mit Frauen, auch mit 30 oder 40, dann hätten wir diesen Fehler nicht gemacht. Dann hätten wir uns gleich Alternativen überlegt. Wie können wir Hotels zu neuen Kindertagesstätten oder Schulen umbauen oder so etwas? Hätten wir je gedacht, dass Abschlussklassen ihre Examen in Ballräumen machen und wir Hotels anmieten? Haben wir uns nicht überlegt, für die Kinder. Das sind alle solche Dinge, die wir doch mal wuppen sollten. Und da müssen Frauen viel mehr nach vorne gehen. Die haben ein unglaubliches Potenzial an Fantasie, an Kreativität. Und wenn dann noch unterschiedliche Meinungen zusammenstoßen, unterschiedlichen Alters, unterschiedliches kultureller Herkunft, dann sind wir einfach innovativer. Und nicht nur in der Technik, sondern auch im Sozialen. Und das ist das, was wir brauchen für unsere Zukunft, die jetzt die Pandemie als Herausforderung hat, aber die viele, viele neue Herausforderungen für uns alle bringen wird.
Sagt Professor Dr. Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin, Mitglied der Leopoldina und Autorin des Buches Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Ihnen einen schönen Weltfrauentag morgen und danke für das Gespräch heute an diesem Sonntag.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Schäfer. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Grüße von Herzen gerne. Tschüss.
Zu Hause in Hessen.